Ja, liebe Freunde, liebe Naturfreunde, liebe Mitglieder des Bundesvorstandes, liebe Delegierte der Landesverbände, der Fachgruppen, liebe Vertreter der Naturfreunde Jugend, sehr geehrte Damen und Herren und lieber Michael. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung, bin natürlich gerne gekommen hier nach Nürnberg. Ihr habt mich gebeten, etwas zur Arbeit der Zukunft zu sagen. Das werde ich auch gleich machen. Ihr habt ja unseren kleinen Trailer gesehen. Da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen und Perspektiven. Das ist schon ein Thema, was uns alle in den nächsten Jahren herausfordern wird. Aber lasst mich zunächst noch mal sagen, dass ich gerade mit Kollegen noch mal gesprochen habe und dabei noch mal deutlich geworden ist, die eigentlich jahrelange enge Verknüpfung der Naturfreunde mit den Gewerkschaften oder mit der Arbeiterbewegung insgesamt, mit der Losung bergfrei zogen eure Gründungsmitglieder und Gründungsväter erstmals 1885 hinaus in die Natur. Sie suchten vor allem Erholung von den unmenschlichen, ja zum Teil wirklich den damaligen unwürdigen Arbeitsbedingungen in Fabriken und Werkstätten und vor allen Dingen den für die damaligen Verhältnisse wirklich elendigen Lebens- und Wohnbedingungen, die die Arbeiterviertel in den aufstrebenden Industriestädten damals mit sich brachten. Und mit bergfrei haben die Naturfreunde damals gegen die bürgerlichen Vereine sich positioniert, die damals den Arbeitern schlicht und ergreifend die Mitgliedschaft verweigert haben. Karl Renner, ein österreichischer Sozialdemokrat, formulierte das Ansinnen der Naturfreunde 1895 mit folgenden Worten: Wir wollten aus Arbeitstieren Arbeitsmenschen machen. Neben dem Eintreten für gleiches Wahlrecht befanden sich die Naturfreunde auch beim Kampf um den Urlaubsanspruch, beispielsweise um den 8-Stunden-Tag, stets an der Seite der Gewerkschaften. Ziel war es, den Menschen die Natur näher zu bringen und der bürgerlichen Kultur der damaligen Zeit eine eigenständige Arbeiterkultur entgegenzustellen. Die Naturfreundehäuser, und das weiß ich noch aus eigener Erfahrung, haben bis heute in ihren Bibliotheken, Ausstellungen, Vorträgen immer auch Freiräume für ungestörte politische Betätigung gefunden und somit auch als Treffpunkt für die Arbeiterbewegung gedient. Und ich weiß noch in den Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, als ich im Rahmen der Jugendarbeit der Gewerkschaft, wo wir ellenlose Wochenendseminare gemacht haben, nicht wenige von diesen Seminaren, vielleicht waren ja einige auch von euch mit dabei, haben damals in den Naturfreundehäusern stattgefunden. Und ja, es war, ich weiß nicht mehr genau wo, ich komme ja aus dem Bergischen Land und wir waren immer in Solingen in den Naturfreundehäusern, ich weiß nicht mehr, war es in Holzerbachtal oder in dem Vereinshaus am Tiergartener Kopf. Ich weiß nicht, wer kommt aus Solingen, gibt es die eigentlich noch? Ich weiß es nicht, aber das waren damals alles Stätten gewesen, wo die DGB-Jugend, die IG Metall-Jugend, die Jugend von Verdi ganz spannende Bildungsarbeit durchgeführt hat. Und ich finde, seit eurer Gründerzeit habt ihr die Rückkehr der Natur in die Gesellschaft als klare politische Position formuliert und ihr habt euch immer dafür eingesetzt, dass die Umweltbewegung sich auch ganz zentral mit Fragen der sozialen Gerechtigkeit, mit Fragen von Solidarität und auch mit Fragen von gerechten Lebensverhältnissen auseinandergesetzt habt. Das finde ich schlicht und ergreifend ganz klasse. Da gibt es ganz große Schnittmengen zwischen den Naturfreunden und den Gewerkschaften. Und auch deshalb bin ich gerne heute zu euch gekommen. Und ich denke, wir haben nicht nur, was dieser kleine Trailer gezeigt hat, auch das Referat von Klaus Dörre, gemeinsam zahlreiche Themen, die es zu bearbeiten gilt. und auf eurem Kongress, dem 30. Bundeskongress, werdet ihr ja noch ausführlich debattieren, diskutieren, wie die Perspektiven gewerkschaftlicher Entwicklung unter den Bedingungen eines globalen digitalisierten Kapitalismus sein werden. Und euer Kongressmotto in diesem Jahr lautet Nachhaltigkeit, solidarisch leben. Auch mit diesem Motto befindet ihr euch an der Seite des DGBs, an der Seite der Gewerkschaften. Und ich kann euch sagen, viele von uns sind auch an eurer Seite, an der Seite der Naturfreunde. Ihr habt mich eingeladen, in meinem Grußwort einige Hinweise, einige Anmerkungen zu machen zum Thema Arbeit der Zukunft. Das mache ich gerne, aber gestattet mir, dass ich dieses Thema ein ganz klein wenig erweitere, weil es geht um nichts anderes als um die digitale Transformation von Arbeit der Zukunft und ihrer Nachhaltigkeit. Gerade in diesem Kreise hier ist es, glaube ich, dringend notwendig, dass wir gemeinsam die Arbeit der Zukunft auch mit den Perspektiven von Nachhaltigkeit verbinden. Und Digitalisierung steht ja erstmal in der aktuellen Debatte häufig für eine Veränderung, zum Teil von disruptiven Veränderungen. Und Nachhaltigkeit steht zunächst erst einmal für Beständigkeit und Zukunftsfähigkeit. Und das sind durchaus zwei Gegenpole, an denen sich die Entwicklung unserer Gesellschaften zukünftig reiben wird. Die Frage ist, ist es ein Gegensatz, ist es ein Widerspruch? Ich finde, es ist beides. Und Nachhaltigkeit adressiert Werte und den Erhalt von Werten vor allen Dingen. Und Michael, du hast es einmal wie folgt beschrieben, ich zitiere, Nachhaltigkeit heißt auch, Entscheidungen so zu treffen, dass wir sie nach unserem heutigen Wissen auch in 30, 50 oder auch in 100 Jahren noch verantworten können. Das ist das Gegenteil der heute dominierenden Ideologie von Kurzfristigkeit. Zitat Ende. Die Aussage von dir, Michael, kann ich voll unterschreiben. Und hier komme ich auch gleich zu einer meiner Kernthesen, die da lautet, nur wenn wir die digitale Transformation und die Arbeit der Zukunft werteorientiert gestalten, nur dann wird sie die Chance haben, in der Tat auch nachhaltig zu sein. Manche von euch erinnern sich möglicherweise noch an Hanna-Barberas Klassiker, die Jetsons, jene Zeichentrickfamilie, die seit den 60er Jahren dem Fernsehpublikum die technischen Annehmlichkeiten der etwas ferneren Zukunft versucht hat, schmackhaft zu machen. Neben Hausrobotern und fliegenden Fortbewegungsmitteln erinnere ich mich an die weit entwickelte künstliche Intelligenz, die damals schon fiktionär angedacht war, die einherging mit Perspektiven der Verkürzung von Arbeitszeit. Ihr habt junge Menschen in unserem Trailer gehört, die in der Digitalisierung durchaus auch die Befreiung von der Arbeit sehen und einer deutlichen Reduzierung von Arbeitszeit zugegeben. Wir sind, wenn ich mir die heutige Arbeitswelt anschaue, sicherlich von solchen Visionen, von solchen Fiktionen nach wie vor weit entfernt. Aber richtig ist, es geht, glaube ich, um einen wirklich historischen Wandel und die Welt um uns herum verändert sich in einer rasanten Geschwindigkeit, wird immer smarter. 3/4 der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland glauben, dass sich unsere Arbeitswelt bis zum Jahre 2030 spürbar verändern wird. Das geht aus ganz unterschiedlichen Studien hervor. Vieles, was noch vor 30, 40 Jahren als völlig utopisch erschien, ist heute längst Realität. Die Digitalisierung ist nichts anderes als ein Megatrend unserer Zeit und verändert unseren Alltag und unsere Kommunikation grundlegend. Wer erinnert sich noch daran, wann zum ersten Mal in Deutschland E-Mails empfangen wurden? Na, E-Mails empfangen wurden vor 2000 Jahren, Uwe. Nein, Ende der 80er, Mitte der 80er Jahre, genau genommen um 10.14 Uhr, wurde in Deutschland das erste E-Mail empfangen. 33 Jahre später, heute kommunizieren wir fast nur noch über E-Mails. Die gute alte Post, der Liebesbrief wird per E-Mail oder per SMS verschickt, Kurznachrichten oder WhatsApp. Da bin ich nicht ganz so mitbewandert, aber die sozialen Netzwerke haben die Kommunikation, glaube ich, grundlegend verändert. Sharing-Modelle, Online-Shopping, Apps, auch beispielsweise für Natur- und Wanderfreunde, die beispielsweise die Entfernung und den Kalorienverbrauch errechnen, steigern oder können zumindest auch die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger durchaus verbessern. Online-basierte Bürgerbeteiligung, Open Data oder vernetzter Naturschutz und auch humanitäre Hilfe vergrößern den Radius von politischer Beteiligung. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Umbrüche in der arabischen Welt, die ohne die neuen Medien überhaupt nicht möglich gewesen wären und die durchaus ein Mittel zur Selbstermächtigung sein können. Wir erleben aber auch gerade, wie rechte Populisten, Nationalisten auch diese neuen Medien für sich instrumentalisieren. Also es ist nicht nur eine Chance für mehr Demokratie, es ist, wenn wir es nicht richtig nutzen, nicht richtig gestalten, durchaus auch ein Mittel zur Gefährdung oder möglicherweise auch zur Zerstörung von Demokratie. Wir erleben heute smart gesteuerte Energie- oder Stromversorgung, zum Teil intelligente Verkehrsführung. Wir stehen vor völlig neuen Mobilitätskonzepten in einem völlig vernetzten öffentlichen Nahverkehr. Das heißt, die Frage der Mobilität wird sich in den nächsten 10, 15 Jahren massiv verändern. Mein Sohn beispielsweise interessiert sich überhaupt nicht dafür, ob er ein Auto hat oder nicht. Der fragt immer, wie komme ich von A nach B? Und dann guckt er in seine App und dann kriegt er sozusagen von dem Ort, wo er gerade ist, genau angegeben, wo ist die nächste S-Bahn, wann komme ich in den Zug und wann bin ich in Wuppertal oder wann bin ich wieder in Berlin. Also das sind, glaube ich, auch Veränderungen, die mit Digitalisierung einhergehen, die unser Leben durchaus auch positiv gestalten können. Der digitale Wandel bringt mit seinen technologischen Möglichkeiten durchaus die Chance, kein naturgegebener Prozess, aber er bietet die Chance, letztendlich auch den Nutzen für Natur- und Umweltschutz zu steigern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich arbeite zwar immer noch nicht in einem papierlosen Büro, aber Konferenzen werden heute mit Skype oder Videokonferenzen durchgeführt. Kommunikation verändert sich wahnsinnig. Man muss nicht mehr stundenlang irgendwo mit dem Zug durch die Gegend fahren oder im schlimmsten Falle noch mit dem Flieger irgendwo sich hinbewegen, sondern mit Videokonferenzen können wir in völlig neuen Formen miteinander kommunizieren. Auch Online-Bestellungen gehören mit zu unserem Alltag. Ich gestehe, auch ich nutze manchmal Amazon, obwohl ich weiß, hallo? Wer hat von euch noch nicht Amazon benutzt, den bitte ich ums Handzeichen. Naja, gut. Ich war vor ein paar Tagen in Bad Hersfeld gewesen. In Bad Hersfeld arbeiten 800 Kolleginnen und Kollegen. Aber selbstverständlich, unter den absolut beschissenen Bedingungen. Ihr wisst, die verweigern sich, Tarifverträge anzuwenden für die Logistikbranche, aber es sind 800 Kolleginnen und Kollegen. Und ich bin ja nicht per se gegen neue Formen von Handel. Da muss man sich einfach mal Gedanken drüber machen. Ich bin nur dafür, dass sie ordentlich organisiert werden. Und was wir dort erleben, ist ja nicht nur, dass sie keine Tarifverträge akzeptieren oder Betriebsratsarbeit behindern oder versuchen zu verhindern. Die haben so ein Kettchen hier am Arm, da wird mittlerweile jeder einzelne Handgriff, jede einzelne Pause erfasst. Das, finde ich, ist ein unmenschlicher, ein unwürdiger Zustand. Aber gleichwohl weiß ich auch, und das habe ich da, ihr habt auf der Betriebsversammlung geredet, da war die Reaktion ein bisschen andere als bei euch, da habe ich mich auch geoutet. Ich versuche immer noch meine Bücher beim Buchladen in der Ecke zu bestellen, aber es gibt manchmal Situationen, da brauchst du das Ding relativ schnell. Und als ich mich da geoutet habe, da sagten die, ja, klasse, dass auch der DGB-Vorsitzende ab und zu mal an uns denkt und uns bestellt, sind unsere Arbeitsplätze. Also da sind wir ambivalent, wir kennen die Ambivalenzen. Wo es uns drum geht, ist, dass das, was mit Digitalisierung machbar ist, nicht nur technisch möglich gemacht werden muss, sondern immer den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Und den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, heißt auch unter den Bedingungen von Digitalisierung letztendlich für vernünftige Arbeit zu sorgen. Oder wenn ich mir anschaue, was im Bereich der Digitalisierung auch in der Landwirtschaft mittlerweile möglich ist, dann sind das durchaus Entwicklungen, die aus ökologischer Perspektive sinnvoll genutzt werden können. Bei einem Anwachsen der Weltbevölkerung auf 9 Milliarden, bei knappen Ressourcen, wo ich jetzt eben nicht nur chemischen Pflanzenschutz propagieren will, sondern wo ich mit beispielsweise digitaler Technik, mit Satelliten, Wetterstationen, Wettervorhersagen betreiben kann, indem dann letztendlich auch genau gemessen werden kann, wie landwirtschaftliche Produktion ertragreicher, aber auch ökologischer gestaltet werden kann. Auch das sind Chancen, die ich zumindest nicht ignoriere, sondern danach fragen muss, wie werden sie denn eingesetzt, um sie letztendlich denn auch für eine bessere Welt, eine lebenswerte Welt, eine freundliche Welt zu nutzen. Und deshalb sage ich, wir sind als Gewerkschaften weder naiv, noch sind wir blinde Optimisten. Die blinden Optimisten, die eigentlich nur davon ausgehen, dass die Digitalisierung uns dabei helfen kann, wertvolle Zeit zu gewinnen, kann sie auch. Die uns helfen kann, Ressourcen zu sparen, kann sie auch. Dass sie helfen kann, Arbeit zu erleichtern, auch Umwelt weniger zu belasten oder auch der Gesundheit was Gutes zu tun. Aber es wird ganz zentral davon abhängig sein, in welcher Weise wir diese Prozesse wirklich beeinflussen und gestalten. Ich kann davor und will davor nicht die Augen verschließen, sondern muss mich der Frage stellen, ansonsten überrollt es uns. Das ist eine historische Erfahrung, wenn wir bei technologischen Entwicklungen nicht versuchen, einen offensiven Gestaltungsansatz zu fahren, dann werden wir überrollt. Und ich denke, überrollt zu werden, ist die schlechtere Alternative. Und ich halte auch wenig davon, ich war gerade, bevor ich zu euch gekommen bin, für 2-3 Stunden beim Institut für Arbeit, für Arbeitsmarkt und Berufsforschung hier um die Ecke. Die machen ganz viele Untersuchungen auch, wie sich Digitalisierung auf Arbeit, auf Arbeitsplätze auswirken werden. Das ist immer schwierig, wenn man Prognosen erstellt, insbesondere wenn Prognosen die Zukunft betreffen. Aber ich bin etwas skeptisch, wenn ich mir Untersuchungen anschaue von 2 amerikanischen Wissenschaftlern, die seit Wochen und Monaten in den Medien immer wieder zitiert werden, Osborne und Fry, die davon ausgehen, dass in den nächsten 20 Jahren 40% unserer Arbeitsplätze verloren gehen. Ich bin der Auffassung, dass es einen massiven Strukturwandel geben wird. Und ich erinnere mich noch an die Zeit, und das waren auch die Seminare, die wir durchgeführt haben in den Naturfreundehäusern. Da haben wir die Ideen, Gedanken beispielsweise von André Gortz, Wege ins Paradies, diskutiert. Da erinnere ich mich noch, hatten wir den Spiegel mit Titelbildern, Fortschritt schafft Arbeitslosigkeit, Roboter nehmen uns die Arbeit ab. Hannah Arendt war es, die sich von der Erwerbsarbeit verabschiedet hat, der Erwerbsarbeit geht die Arbeit aus. Wir waren alle mit André Gortz auf dem Wege ins Paradies. 50.000 Stunden arbeiten, wenn nur noch im Leben, der Rest ist eigene Tätigkeit, Freiraum, Befreiung von der Arbeit, nicht mehr Befreiung in der Arbeit. diese Diskussionen sind alle nicht neu. Die Perspektive ist klasse. Natürlich war ein großer Freund von André Gorz. Die sind alle nicht neu. Aber wir haben heute eine Situation, und das war interessant, jetzt auch nochmal zu sehen heute beim IAB. Wir haben zurzeit immerhin, wir leben ja in Deutschland ein bisschen auf einer Insel. Wir haben den höchsten Stand der Erwerbstätigkeit in Deutschland, 43 Millionen. 36 Millionen oder 34 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Davon, aber selbstverständlich, lass mich doch ausreden, davon 7 Millionen, die im Niedriglohnsektor gefangen sind. Das passt nicht zu einer sozialen Demokratie, zu einer sozialen Marktwirtschaft, wo Menschen weniger als 9,20 Euro die Stunde verdienen. Da wehren wir uns gemeinsam. Aber was meine Erfahrung auch ist, und das erleben wir auch gerade ein Stück weit, als Arbeiterbewegung, als Gewerkschaften, haben wir häufig immer das Problem, dass wir darüber debattieren, ist das Glas halb voll oder ist es halb leer? In der Regel sagen meine Kollegen immer, it is halb leer. Ich sage immer, nee, ist halb voll. Und sogar noch einen Schnaps mehr obendrauf. Weil was wäre denn, wenn wir uns nicht engagieren würden? Dann hätten wir heute noch keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Wir hätten heute noch keinen 8-Stunden-Tag und viele Dinge mehr. Und ich habe jahrelang Tarifverträge verhandelt. Dann kommen die Kolleginnen auch immer und sagen, Rainer, die Forderung, da muss noch ein Prozent drauf. Du weißt nicht, wie die Erwartungshaltung der Kolleginnen und Kollegen im Betrieb ist. Der Druck ist groß. Ich sage, ich glaube euch das. Aber wenn ich in den Warnstreik gehe, hier auf dem Chemiepark, mit 4.000 Beschäftigten, dann will ich aber, dass die Hälfte auch draußen vom Tor steht und mir klar und deutlich zeigt, wie groß eure Erwartungshaltung ist. Dann machen wir eine Demonstration und von den 4.000 bin ich dann happy, wenn 500 kommen. So. Und dann machen wir einen Tarifabschluss und dann sagen die Kollegen wieder, naja, Mensch, hätte doch ein halbes Prozent mehr sein können. Wir kriegen es verdammte Hacke nicht hin, ein Stück weit selbstbewusst auch sagen zu können, okay, wir waren nicht stark genug, wir müssen mehr werden, aber das, was wir erreicht haben, ist ein Erfolg und wir lassen uns diese Erfolge nicht immer kleinreden. Das ist auch eine Verhaltenseinstellung von uns. Ich kann Oskar nicht, guter Freund von André Gorz, in den 70er Jahren in Oberursel Bildungsarbeit. Oskar hat uns immer gesagt, Leute, die Arbeiter und auch die im Niedriglohnsektor gefangen sind, die 7 Millionen mit weniger als 9,20 Euro die Stunde, die wissen, dass es ihnen beschissen geht. Und dann müsst ihr nicht ankommen mit dem Spiegel und ihnen zeigen, dass es ihnen beschissen geht, weil das so nicht ist die Verdoppelung von Realität. Das brauchen die Kolleginnen und Kollegen nicht. Was die Kolleginnen und Kollegen von uns erwarten und brauchen, ist, dass wir Perspektiven, dass wir Ziele vorgeben, für die wir dann gemeinsam streiten, gemeinsam kämpfen. Dann kommt Bewegung in die Republik. Dann kriegen wir Veränderungen hin. Und das motiviert. Und da sollten wir nicht miesepetrig sein und immer darüber streiten, ist das Glas halb voll, ist es halb leer? Nein, ich sage, wir haben viel erreicht, wir erreichen noch viel mehr, wenn wir mehr werden, wenn wir zusammenstehen, weil die Herausforderungen sind riesig, insbesondere wenn es um die Arbeit der Zukunft geht, unter den digitalen Veränderungen und unter dem Druck von Globalisierung. Ja, aber das ist, ich glaube, das merken wir ja gerade. Ja? Also Klaus Dörre war ja gerade so ein bisschen skeptisch mit dem Martin-Schulz-Effekt. Ich war auch total überrascht. Und möglicherweise hat es ja auch was damit zu tun, als im letzten Sommer die Briten, habe ich auch nicht geglaubt, ich dachte, so bekloppt können die nicht sein, aber denn doch mit knapper Mehrheit für den Brexit gestimmt haben. Da wurden wir alle schon ein bisschen skeptisch, wie das denn wohl ausgehen wird in den USA. Habe ich immer auch noch nicht geglaubt, dass so einer wie der Trump da eine Wahl gewinnen kann. Schon bei den Vorwahlen, bei den Republikanern, dachte ich, das kann doch alles gar nicht sein. Ja, und? Haben wir erlebt. Es geht noch schlimmer, genau. Aber jetzt erleben wir auch, dass das, was da passiert, das kriegen wir nicht gestoppt, indem wir immer lamoyant darüber streiten, ob der Erfolg, den wir durchgesetzt haben, ob das jetzt ein Erfolg ist oder ob es eine Niederlage ist. Ich denke, wir müssen selbstbewusst, mutig, engagiert an die Veränderung der Zeit gehen. Dann machen Menschen auch mit. Wir müssen Perspektiven für eine lebenswerte Umwelt, für gute Arbeit immer wieder thematisieren, skizzieren, wo wir hinwollen, Leute mitnehmen und nicht ständig miesepetrig sein, naja, hätte aber noch ein 0,5% mehr sein können. Ja, aber das ist ja doch, was jetzt, wo Menschen sagen, Europa. Ja, wir waren Weltmeister, ich gehöre dazu. Ich habe 16 Jahre in Brüssel gearbeitet. Ich weiß, was Europa nach den Katastrophen des 20. Jahrhunderts für diesen Kontinent gebracht hat. Auch an sozialem Zusammenhalt im Übrigen. Die Älteren von euch wissen noch in den Nachkriegsjahren, wie es in Europa aussah. Aber dieses Europa ist verdammte Hacke auf einem völlig falschen Pfad. Aber da reicht es nicht, wenn ich ständig nur runterrede, sondern ich muss sagen, ich will ein anderes, ich will ein soziales, ich will ein solidarisches Europa. Und das ist, was wir bei den jungen Menschen gerade erleben. Dass sie sich engagieren, auf die Straße gehen und klar und deutlich sagen, wir sind für Europa. Das war im Übrigen auch in Großbritannien so. Cameron, der die gesamte EU in Sippenhaft genommen hatte, hätte die Wahl oder das Referendum nie gewonnen, wenn die Wahlbeteiligung bei jungen Menschen 10% höher gewesen wäre. Weil die jungen Menschen sind nicht antieuropäisch, sie sind proeuropäisch. Und deshalb sage ich, lasst uns diese Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, ob das der Klimawandel ist, das ist ja auch eine Beschönigung eigentlich, ne? Klimawandel. Wandel ist ja eigentlich mal was Gutes, ne? Kann nach vorne gehen. So, ja. Wir laufen, wenn wir nichts hinkriegen, wirklich in eine Klimakatastrophe. Und wenn wir nichts hinkriegen bei der Gestaltung von Arbeit, kann ich nicht ausschließen, dass wir eine weitere Spaltung in der Arbeitsgesellschaft bekommen mit einem Anwachsen von digitalen Tagelöhnern, von einem digitalen Proletariat. Man muss sich nur angucken, wie diese ganzen neuen Plattformökonomien arbeiten, total ohne jegliche Verantwortung. Uber kennt ihr alle. Schon mal jemand mit Uber gefahren? Da bin ich aber froh. Ich auch nicht. Ja, nein, also das geht ja gar nicht. Ja, das geht ja gar nicht. Da gibt es einen amerikanischen Erfinder, das heißt ja dann auch noch so schön Sharing Economy. Ja, also wir teilen. Teilen verbindet. Was dahinter steht, ist eine neue Ausprägung von digitalem Kapitalismus. Da werden Fahrer engagiert, die sind alle selbstständig. Die sind weder sozialversichert, noch kriegen sie anständige Löhne, noch sind sie abgesichert, wenn irgendwelche Unfälle oder sonstiges passiert. Und die Uber-Leute sagen, nein, die sind alle selbstständig. Alle selbstständig. Ich sage, wenn jemand, ein Fahrgast, von A nach B transportiert und den Fahrpreis nicht selber bestimmen kann, weil den gibt Uber vor, dann hat das mit Selbstständigkeit nichts zu tun. Und es hat schon gar nichts mit Selbstständigkeit zu tun, wenn er von diesem Fahrpreis, den er erzielt, direkt über die App 25% an Uber abführen müsst. Das ist ein Abhängigkeitsverhältnis. Hier müssen alle Plattformen, egal ob sie Uber, Helpling, Airbnb oder sonst wo heißen, ihre Verantwortung als Arbeitgeber gerecht werden und ihre Rolle als Arbeitgeber wahrnehmen, indem wir Tarifverträge dort einführen, Betriebsräte gründen und ordentliche Arbeit auch in diesen neuen Bereichen schaffen, gestalten. Weil ich habe mich mit dem Nestmann, das ist der Geschäftsführer von Uber in Deutschland, ganz smarter Junge, gar nicht unsympathisch, Vater Deutscher, Mutter Franzose aus der Bretagne und der Opa KP-Mann. Also absoluter Europäer, lebt zwischen allen Welten. Der sagt mir, ja, ich verstehe das ja, was ich jetzt Ihnen sage, kann ich ja gar nicht in den USA, in Stanford oder wo immer die da sitzen sagen, aber wir haben das schon an vielen Stellen recht, aber wissen Sie, ein Punkt, den finde ich doch klasse. Und der hat mich durchaus überzeugt. Der sagte beispielsweise, Die Stillstandzeiten von einem Uber-Fahrer sind 75% geringer als bei einem normalen Taxifahrer. Da sage ich dann, ja gut, das hat was mit Produktivität und Effizienz zu tun. Meine Frage ist nur, wo geht denn dieser Produktivitätsgewinn hin? Kriegt der Fahrer was davon oder sammelt das Uber alle in die eigene Tasche? Antwort, geht alles nach Uber in die eigene Tasche. Im Übrigen, Uber, ein nicht börsennotiertes Unternehmen, aber die Kapitalisierung von Uber beträgt heute 50 Milliarden US-Dollar. Ein Unternehmen ohne ein einziges Fahrzeug, mit ein paar hundert Beschäftigten, ohne irgendeine Fabrik oder sonst was, aber eine Kapitalisierung von 50 Milliarden. Hier entstehen völlig neue Blasen, die irgendwann platzen werden. Und wir haben genug von diesen Finanzblasen auf den internationalen Kapitalmärkten. Die müssen reguliert werden. Denen müssen wir das Handwerk legen. Das sind Aspekte, die alle auch mit Arbeit der Zukunft zu tun haben und der Frage, wie gelingt es uns, Arbeit der Zukunft zu gestalten. Und ich will jetzt nicht mein ganzes Manuskript durchgehen, wir haben noch andere wichtige Themen zu tun, außerdem will ich meine Einladung nicht missbrauchen, nur ein Grußwort zu sprechen, sondern will abschließend nur sagen, es wird ganz entscheidend davon abhängig sein, ob es uns gelingt, die damit einhergehenden Herausforderungen nicht naiv Risiken zu ignorieren. Aber wir sollten auch nicht blind als Maschinenstürmer versuchen, den Weg in die neue Zeit nicht mitgehen zu wollen. Ich will ihn gestalten, ich will mitgehen für gute Arbeit, für eine gute Umwelt. Und da bieten technologische Innovationen Chancen, die müssen wir nutzen. Dafür gibt es ganz konkrete Stellschrauben. Eines der Schlüssel für die Arbeitswelt der Zukunft ist Bildung, ist Qualifikation. Der zweite Schlüssel ist, gelingt es uns, humane Arbeitsbedingungen zu gestalten, auch im digitalisierten Kapitalismus, wo bei Entgrenzung von Raum und Zeit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht neuen Belastungsformen ausgesetzt werden, die psychische Belastungen so groß machen, dass das heute mit dazu beigetragen hat, dass die arbeitsbedingten Krankheitstage aufgrund von neuen psychischen Belastungen unter die Decke schießen. Und gelingt es uns auch in der digitalisierten kapitalistischen Welt sowas wie Mitbestimmung, Betriebsräte zu realisieren, die Menschen befähigt, ihre eigene Zukunft mit in die Hand zu nehmen. Wir als Gewerkschaft haben es aufgestellt, wir wollen den gehen, wir wollen gute Arbeit, eine lebenswerte Umwelt, wir haben gemeinsame Ziele. Danke für die Einladung, lasst uns weiter zusammen diskutieren und ich sage nochmal herzliches Dankeschön und als Gewerkschafter sage ich Glück auf.